fantastischen guten Abend an euch alle und oder guten Tag an alle die, ich darf kurz die Lautstärke korrigieren, die draußen zugeschaltet sind. Herzlich willkommen zum letzten Q&A der Saison 2024. Mann, das klingt durchaus komisch, schon fast, hätte ich jetzt gesagt. Wir werden heute das letzte Mal über das sprechen, was uns irgendwie in der Saison 2024 noch interessiert, bevor wir beim nächsten Mal dann ganz viel reden werden über, ja, alles, was uns in der neuen Saison so erwartet. Und deswegen, wie immer, danke an alle die ihre Fragen schon eingeschickt haben. Und gleichzeitig an alle die das noch nicht getan haben und hier live dabei sind heute Abend. Ihr dürft das natürlich herzlich gerne im Chat machen. Ich sende Grüße zurück. Moin, irgendwo in den hohen Norden, nach Wolfsburg, nach Soest, in meine ehemalige Kreisstadt. Liebe Grüße. Genau, und ja, wie gesagt, in der Zeit, in der ich mich einfach schon mal der Fragen widme, die hier reingekommen sind, könnt ihr herzlich gerne, und auch liebe Grüße nach Itzehoe, also ums Eck fast, könnt ihr herzlich gerne eure Fragen hier in die Runde schicken. Ich fange mal mit einer an, die irgendwie auch ganz gut ins Thema passt, und zwar ist das die Frage von Sascha, der schreibt: Hallo Björn, zunächst mal vielen Dank, konnte diese Saison schon deutlich mehr erreichen als gehofft, sehr gut, was sicher zum einen an dem strukturierten Training, andererseits an dem super Wissenstransfer liegt. Danke, Sascha. Diese Saison habe ich mit dem Finisher-Plan trainiert und bin damit gut zurechtgekommen. Am 22. September steht noch die legendäre Mitteldistanz in Ingolstadt, Klammer auf von Björn, Power and Pace Trophy, Klammer zu, an. Dann habe ich dieses Jahr unter anderem 3 Mitteldistanzen gemacht. Im Oktober möchte ich noch einen Halbmarathon und am 26. Oktober dann die Saison mit einem Trailrun über 37 Kilometer in Schwäbisch Gmünd besiegeln. Boah, stark. Nun meine Fragen. Am 10. Mai plane ich auf Mallorca den Ironman 70.3 zu machen. Wann sollte ich meine Off-Season einplanen? Im November 2 bis 3 Wochen. Gerne würde ich wie dieses Jahr wieder ein Trainingslager im Frühjahr machen. Da jedoch der 10. Mai für mich recht früh ist, stellt sich mir die Frage, ob dies lieber im Februar oder März stattfinden sollte. Vermutlich ist der April dann schon zu spät? Fragezeichen. Super. Sind jetzt alles so Dinge, die können wir schon fast gedanklich mit in die, ins nächste Q&A nehmen, beziehungsweise mit in die Saison 2025. Aber ich will das trotzdem mal einmal ganz kurz sagen, weil ich zähle gerne die Off-Season, wenn wir sie denn so nennen wollen, einfach jetzt mal noch zur Saison 2024 hinzu. Und ich mache das mal sehr allgemein und ich habe das auch schon im Briefing für den Monat September durchaus recht ausführlich angesprochen und ich würde es gerne nochmal betonen. Also, für die viele von euch oder die allermeisten von euch nähert sich die Saison 2024 ja dem Ende oder ist vielleicht sogar auch schon vorbei. Off-Season ist ein komisches Wort, also vielleicht da mal vorweg, es ist keiner gezwungen, irgendwie wirklich off zu machen. Ne? Man darf sich gerne weiterhin bewegen und Sport treiben und alles tun, was einem gut tut. Da gibt es überhaupt keinen physiologischen, psychologischen, wie auch immer was gearteten Grund, warum man auf einmal die Füße stillhalten sollte, wenn man sonst 48 Wochen im Jahr trainiert. Von daher macht das gerne auch genauso weiter. Wichtig ist mir, dass ihr, wenn ihr dann in die neue Saison starten solltet, sowohl körperlich als auch mental richtig gut ausgeruht seid. Ja, und da lege ich echt ganz viel Wert drauf. Deswegen am Beispiel jetzt hier gerade von Sascha, 26. Oktober ist Saisonabschluss. Und dann würde ich genauso hingehen. Locker mal 2, 3 Wochen einfach mal die Füße ein bisschen hochlegen, sich bewegen, wenn man gerade Lust hat, sich zu bewegen und nicht unbedingt auch immer, wenn es auf dem Trainingsplan steht. Vielleicht auch mal 3, 4 Tage in Folge sich nicht bewegen, vielleicht auch mal Dinge machen, die sonst vielleicht ein bisschen kurz kommen, so mitten in der Saison, wenn dann doch die Woche mit dem bekannten Alltag und Co. dann dem Training natürlich auch irgendwie ein bisschen kürzer ausfällt. Und das sind die eigentlichen Ziele. Nochmal, Hauptziel, körperlich und mental, ja, richtig gut wieder durchstarten können und sich frisch und fit fühlen, ja. Und das ist mir dann ganz, ganz wichtig, ob das dann 2 Wochen sind oder 3 Wochen, das ist herzlich egal, ne? Also wenn wir uns sämtliche D-Training-Studien angucken, also nicht Training, sondern D-Training, also wenn das quasi wieder runtergeht, sage ich mal, dann braucht es eine durchaus ordentliche Zeit in Aktivität, damit so wirklich ernsthafte, wichtige Anpassungsprozesse sich signifikant verschlechtern. Also Beispiel, es gibt immer die kurzfristigen Auswirkungen, sowas wie, weiß ich nicht, Herzfrequenz im Vergleich zur Leistung oder in Relation zur Laufgeschwindigkeit oder sowas. Das sind so Dinge, die, das kennen wir alle aus dem Alltag, die sind sehr schnell beeinflusst, die sind ja schon beeinflusst, wenn wir irgendwie einen kleinen Schnupfen im Anflug haben oder so. Aber wenn wir jetzt uns so ernsthafte große kardiovaskuläre Anpassung anschauen oder auch muskuläre Anpassung anschauen, auch physiologische Anpassung anschauen, dann dauert das meist mindestens mal eher 3-4 Wochen oder gar mehr, als dass die sich signifikant verschlechtern würden, wenn wir wirklich die Füße stillhalten, ja, also wirklich nichts machen. Deswegen locker bewegen gerne, aber wirklich auch nur so, wie es taugt. Also wenn ihr sagt, hey, ich will mal 2-3 Wochen keinen Sport machen, dann ist das auch absolut fein und danach dann einfach wieder loslegen. Sascha, um die Frage konkret zu beantworten, deine Off-Season beginnt quasi mit dem 27. Oktober. Und die endet dann irgendwann im Bereich von 14. bis Pan, keine Ahnung, 21. November, so um und bei. Also das darfst du dir dann, wie gesagt, selber aussuchen. Wie das dann alles organisatorisch läuft mit dem Trainingsplan zur neuen Saison, wie man sich da einschreibt, auf welches Datum man den setzt und so, das erkläre ich euch alles in den nächsten Tagen, wenn der Saisonstart stattfindet. Da kann ich vorwegnehmen, da wird das System sich ein kleines bisschen ändern. Zum Positiven hin, wir werden da auf diese Trainingsplanstückelungen monatsweise, die ihr dann reinladet, verzichten. Aber wie gesagt, genau, später mehr dazu. Was das Trainingslager angeht, also jetzt auch da nochmal, vielleicht allgemein gesprochen für alle die, die jetzt so, ja, vielleicht irgendwie an der Saisonplanung sitzen, vielleicht habt ihr schon, keine Ahnung, einen Startplatz für Rot ergattern können. Vielleicht wollt ihr euch aber noch einen sichern für, weiß ich nicht, Frankfurt, für Hamburg, für einen Allgäu-Triathlon, für einen 70.3 auf Mallorca, für den 70.3 im Kraichgau und so weiter. Also alles, was es so gibt. Und plant jetzt vielleicht gerade auch so ein bisschen eure Saison 2025 mit all dem Zubehör. Also potenziell vielleicht ein Trainingslager, vielleicht aber auch sonstige Dinge, die fürs Training wichtig sind. Immer Folgendes überlegen. So ein Trainingslager ist immer grundlegend sehr gut dafür, dass man natürlich eine Mehranpassung hat. Also man schafft es in den, ich sage jetzt mal 1 bis 2 Wochen, irgendwie mehr zu trainieren, sich bestenfalls auch mehr auszuruhen, um in der erhöhten Leistungsfähigkeit zurückzukommen. Und je größer der Abstand da zum Rennen noch ist, desto tendenziell vermehrt kann man dann natürlich diese gehobene Leistungsfähigkeit auch ein Stück weit nutzen. Super. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, ist ganz wichtig, dass das Trainingslager nicht so eine Ausnahmewoche ist, irgendwo in den Tiefen des Winters vielleicht noch, bevor man dann danach wieder zurückgeht in den allgemeinen Trainingsrhythmus, den man so hatte und dann noch viele, viele Wochen auch vielleicht nicht draußen trainieren kann und Co. Deswegen bin ich nicht so ein Fan davon, Trainingslager schon im Dezember oder so zu machen. Also für einen Profisportler, ja, der kann das 3-4 Mal machen, aber jetzt nicht für das eine Trainingslager. Ob jetzt Februar oder März, Sascha, da würde ich sagen, das kannst du dir völlig frei aussuchen. Also das würde ich auch ein bisschen davon abhängig machen, wo du gerne wärst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im Februar unbedingt auf Mallorca sein würde. März vielleicht schon eher. Wenn du sagst, werden sowieso die Kanaren, ja, dann kannst du auch einen Februar nehmen. Ist auch ganz wunderbar da zu der Zeit und auf jeden Fall schon warm. Also von daher, ob Februar oder März, würde ich sagen, egal. Ich würde es vielleicht nicht Ende März machen, weil dann ist der Abstand Richtung 70.3 Mallorca durchaus schon ein bisschen geringer. Und du willst ja dann lieber nochmal vielleicht 8 bis 10 Wochen was davon haben. Deswegen mach doch irgendwas im Februar, Anfang März, Mitte März, sowas um den Dreh. Super. Dann nehme ich mal die nächste Frage hier, die dreht sich jetzt in eine ganz andere Richtung und zwar der Simon hat eine Frage eingeschickt und der denkt noch nicht an Off-Season, sondern der ist gedanklich beim 26. Oktober in Kailua Kona und startet nämlich bei den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii. Simon, herzlichen Glückwunsch erstmal zur Quali, super gemacht. Jetzt hat der Simon das Problem, in Anführungsstrichen, was natürlich völlig verständlich ist, dass Simon schreibt, ich kann leider erst eine Woche vor dem Rennen nach Hawaii anreisen. Und die Frage ist von Simon, wie gehe ich die Heat Prep für Hawaii zu Hause an? Und was ich halten würde beispielsweise von Indoor-Training auf der Rolle ohne Ventilator, bringt so etwas mich weiter und wann sollte ich am besten damit starten? Super Frage. Also vielleicht nochmal, nur dass ich das einmal kurz erwähnt habe, wenn man also sowieso jetzt gerade, wenn man nach Hawaii fliegt, dann geht es ja nicht nur um die Anpassung an die Hitze, weil die ist nämlich gar nicht so groß, wie man denkt, sage ich jetzt einfach mal so. Die Temperaturen sind ja, naja, erträglich, liegt jetzt im Auge des Betrachters, für einen Norddeutschen sind die auch nicht erträglich, aber das ist ein anderes Thema, das liegt vielleicht auch am Wohnort. Aber das, worum es vor allen Dingen geht auf Hawaii, ist die Luftfeuchtigkeit, weil Luftfeuchtigkeit immer was ist, was halt im übertragenen Sinne die Kühlung des Körpers und damit auch, wenn man so möchte, die Akklimatisation in puncto Hitze halt deutlich erschwert. Also wir haben da die Situation, dass durch die Luftfeuchtigkeit wie auch immer einen gewissen Film auf der Haut liegen haben und die Haut ist unser wichtigstes Organ, wenn es um die Kühlung geht und die ist dann dementsprechend ein Stück weit beeinflusst oder beeinträchtigt, wenn man so möchte. Um dem Ganzen vorzubeugen, also ich wollte noch sagen, Anpassung ist natürlich nicht nur Hitze und Luftfeuchtigkeit, sondern auch noch Jetlag als Beispiel, wobei das Dahinfliegen ist ja meist noch einfacher, da würde ich dir empfehlen, Simon, nur als Randnotiz, stell dich darauf ein, dass du am besten, sobald du ankommst, wirst du früh morgens aufwachen, weil da hast du dann mitten am Tag in Deutschland, egal wie müde man so ist. Und ich habe es immer so gemacht, bin einfach dabei geblieben und habe den Rhythmus aufgenommen, dass ich morgens um 4 Uhr aufstehe oder wach werde und einfach bei einer Woche dann dabei bleibe, weil am Renntag stehst du auch um 3 Uhr auf. Von daher brauchst du dich gar nicht erst umgewöhnen und um 7 Uhr aufstehen, wenn du dann am Renntag wieder um 3 Uhr aufstehen musst. Also das nur so als Randnotiz. Hat auch immer den Vorteil, dass dann manchmal so ein bisschen Hitze und Co-Anpassung ein kleines bisschen einfacher ist, weil man auch früh morgens dann trainieren gehen kann. Also dann kannst du halt sobald die Sonne aufgeht, um 7 Uhr auch mal irgendwie auf der Straße sein. Da ist es dann auch noch nicht ganz so heiß wie natürlich mittags um 2 oder sowas. So, was die Strategien für zu Hause angeht, also auf der Rolle fahren und mit wenig Kühlung im Raum ist, ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, da zeigt die sportwissenschaftliche Lage, dass das ganz, ganz viele tolle Benefits mit sich bringt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist auf jeden Fall in Ordnung, das kann man machen. Ich habe da ganz gute Erfahrungen mit gesammelt, habe es dann immer so gemacht quasi, also misst deine Körperkerntemperatur. Du wirst das Ganze ja nicht nur einmal machen, sondern zweimal und sagen wir mal jetzt Körperkerntemperatur im Sinne von, nimm den Fieberthermometer, ne, und schau, wie die sich verhält. Und dann machst du das so, dass du vielleicht irgendwie einen Raum hast, der auch wirklich warm wird. Also jetzt rein ökologisch vielleicht jetzt nicht unbedingt die Heizung anmachen im September, aber vielleicht hast du einen Raum, wo du sagen kannst, hey, da scheint die Sonne rein und da sind es auch so 26, 27 Grad drin, wenn ich die Jalousien irgendwie oben lasse oder so. Und setz dich auf die Rolle, fahr, schau erstmal, taste dich da ein bisschen vorsichtig ran. Erstmal vielleicht eher eine reine Grundlageneinheit, dann vielleicht auch mal eine Einheit mit ein paar G2-Intensitäten. Immer gerne überschaubare Länge. Ja, also ich finde immer so, alles was so 1,5-2 Stunden ist von der Dauer her, reicht dann durchaus völlig aus, weil man ansonsten so ein bisschen in die Gefahrenlage kommt, dass vielleicht auch durchaus der Flüssigkeitshaushalt deutlich darunter leidet, wenn man da jetzt 3-4 Stunden bei eben Wärme mit natürlich einem riesigen Schweißverlust auf der Rolle sitzt. Deswegen würde ich da vielleicht schauen, wie gesagt, dass du das so auf 1,5-2 Stunden begrenzt. Dann würde ich mich danach nochmal in eine warme Badewanne setzen. Gleiches Spiel, Studienlage sagt so und so. Also es kann Benefits haben, es muss aber keine Benefits haben. Aber ich denke mir immer so, wenn das schon mal zwei Sachen sind, die Benefits haben können, dann ist das immer schon mal besser, als sich gar nicht vorzubereiten, weil du wirst jetzt wenig andere Möglichkeiten haben, hier dich in Mitteleuropa auf Hawaii-Bedingungen vorzubereiten. Nichtsdestotrotz will ich aber auch nochmal sagen, so gerade an so Tagen wie hier heute, ne, ich meine, da hatten wir selbst hier in Hamburg 30 Grad, wenn du ihr da die Chance habt, draußen zu fahren und das vielleicht sogar auch in der Mittagshitze zu machen, dann halt auch gerne, weil natürlich auch die Sonneneinstrahlung nicht zu unterschätzen ist. Ne? Also auch da gerne so ein bisschen darauf vorbereiten, dass man vielleicht nochmal den ein oder anderen Teint mit dahin nimmt, Also im übertragenen Sinne, dass man auf jeden Fall ein bisschen auf die Sonne vorbereitet ist, um da jetzt nicht ganz weiß und ohne jegliche UV-Strahlung irgendwie aus den letzten Wochen dahin zu fliegen. Genau, und dann ist das super. Also wie gesagt, habe ich selber gute Erfahrungen mit gemacht. Und wenn du das dann so, also das Rollentraining, ich sag mal vielleicht 4 bis 6 Mal machst auf dem Weg bis dahin, du hast jetzt noch ja fast 2 Monate Zeit, jede Woche einmal sinngemäß, pickst du dir irgendeine Einheit raus unter der Woche, die vielleicht jetzt nicht super intensiv ist oder zumindest nicht beim ersten oder zweiten oder dritten Mal. Genau, und dann schaust du einfach mal, wie die Körperkerntemperatur sich verhält. Im Idealfall misst du noch einmal auch die Raumtemperatur, zumindest damit du ein ungefähres Gefühl dafür hast, ob die Körperkerntemperatur oder die Körpertemperatur, muss man richtigerweise sagen, ist nicht Körperkern, was du misst mit dem Fieberthermometer, sondern nur Körpertemperatur, ob die sich in irgendeiner Form anpasst. Also die Idee sollte sein, dass man eine Tendenz sehen könnte, dass mit verbesserter Schweißrate und Co. gegebenenfalls die Temperatur bei gleicher, also die Körpertemperatur bei gleicher Raumtemperatur irgendwann nicht mehr so dramatisch ansteigt. Wir reden von absoluten Nachkommastellen, viel mehr wirst du da nicht sehen. Genau, aber in der Hinsicht, probier dich da aus, sage ich einfach mal. Super, die Svenja schreibt, guten Abend Björn, ich habe eine Frage zum Pacing im Marathon. Ich laufe Ende September meinen ersten Marathon in Berlin. In welcher Zone sollte ich den laufen? Dauerlauf intensiv oder Dauerlauf extensiv und eher nach Herzfrequenz oder eher nach Pace? Ja, eine fantastische Frage, die immer sehr schwierig zu beantworten ist. Einzig und allein deswegen, weil man sich das immer so vorstellen muss, eine prozentuale Ableitung einer Metrik, sagen wir es jetzt einfach mal, ich mache es mal kompliziert zum Einstieg, also zum Beispiel einer leistungsbeschreibenden Metrik wie der Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit, ist insofern immer ungenau, als dass 2 Leute mit der gleichen prozentualen Ableitung von der gleichen Schwellengeschwindigkeit als Beispiel nicht den gleichen Kohlenhydratverbrauch und nicht den gleichen Fettverbrauch haben müssen, bei eben nochmal gleicher prozentualer Ableitung. Also wenn eure Schwellengeschwindigkeit bei 4 Minuten 30 liegt auf einen Kilometer und wir haben jetzt 2 Läufer, die beide auf einen Zehner entsprechend 45 Minuten laufen, all out, dann heißt das nicht, dass beide bei 5,30 auch den gleichen Kohlenhydratverbrauch haben, weil das halt eben abhängig ist unter anderem von der Glykolyse, die betrieben wird, also von der maximalen Laktatbildungsrate, auch abhängig ist von der Laufökonomie zum Beispiel und auch abhängig ist von der maximalen Sauerstoffaufnahme. Deswegen gibt es keine prozentuale Aussage von mir. Ich werde mich weiterhin dagegen weigern, weil ich die einfach nicht geben kann, weil es individuell ist. Ja? Nichtsdestotrotz ist sicherlich sowas wie der untere Dauerlauf-Intensivbereich oder der obere Dauerlauf-Extensivbereich irgendwo da schon mal ein ganz guter Gradmesser, weil was der obere Dauerlauf-Extensivbereich oder der untere Dauerlauf-Intensivbereich, und das kann jetzt gerne mal eine Schwankungsbreite von mal locker 20 Sekunden auf einen Kilometer sein, die genannte schwammige Range, die ich gerade hatte, mit sich bringen, ist, dass irgendwo da zumindest mal für gewöhnlich der Punkt liegt, wo wir ja die meisten Fette verstoffwechseln, die wenigsten Kohlenhydrate brauchen bei entsprechender Laufgeschwindigkeit. Also von daher, wie gesagt, oberer Dauerlauf-Extensivbereich ist eine ganz gute Idee. Wenn ich das pacen würde, dann würde ich Herzfrequenz und Pace nehmen. Also wenn beide Metriken zur Verfügung stehen, dann gerne nicht eins weglassen, sondern beide benutzen. Vielleicht am Anfang zur besseren Einordnung eher mal ein Stück weit auf die Pace gucken. Gerade jetzt auch so, wenn die Anfangsnervosität da ist, die Herzfrequenz auch nicht überbewerten. Gleichzeitig aber auch irgendwann mal schauen, inwieweit die Herzfrequenz gegebenenfalls zum Beispiel aufgrund von Ermüdung oder so in irgendeiner Form nach oben hinweg wandert und dann vielleicht auch eher so, also bei gleicher Geschwindigkeit natürlich, und dann halt auch eher auf die in Richtung der Herzfrequenz tendieren, sage ich mal, und vielleicht jetzt nicht stoisch versuchen, den angesprochenen, ich sage jetzt einfach 5,30er Schnitt zu laufen als Beispiel. Ja, also das wäre mir wichtig. Immer gerne ja, davon ausgehen, dass der Körper natürlich ermüdet, dieser Marathonlauf macht was mit dem und dann muss man natürlich auch das Ganze ein bisschen anpassen. Deswegen kann es auch nicht eine Geschwindigkeit geben, die man paced. Wir sind ja keine Roboter und so. Ihr werdet das nicht bei der gleichen Geschwindigkeit durchlaufen und das ist auch völlig okay so. Ist nur wichtig auch zu wissen, Und dann auch zu akzeptieren, wenn man zwischendurch mal dann peu à peu ein kleines bisschen langsamer wird. Das ist dann natürlich völlig in Ordnung. Genau. Die Christiane fragt, und wenn ich das richtig gesehen habe, ist Christiane heute auch hier, ne? Moin Christiane aus Itzehoe. Ich trainiere nach dem Allrounder-Plan. Damit habe ich seit April an 4 Sprintdistanzen teilgenommen. Im April war ich im Trainingslager mit Power and Pace, Klammer auf, war geil, Klammer zu. Das kam nicht von mir, es kam von Christiane. Anfang Mai bin ich zu dem einen Halbmarathon gelaufen in 1:53. Meine letzte Sprintdistanz findet am 22.09. in Ingolstadt statt. Alles hier Power and Pace Trophy, Leute, stark. Eine Woche später würde ich gerne noch einen flotten Halbmarathon laufen, gerne unter 1,50. Also quasi hier persönliche Bestzeit aufstellen, wenn ich das richtig lese. Meine Idee, die Läufe, vor allen Dingen die extensiven, ein Stück weit verlängern. Das Stück weit habe ich da eingefügt. Maximal auf 1:30 zum Beispiel. Passt das oder würdest du noch was anderes vorschlagen? Finde ich auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Idee. Also Christiane, der Allrounder-Plan, und den hast du ja jetzt das ganze Jahr über schon durchexorziert. Deswegen bist du ja absolut dran gewöhnt, bist fit und so weiter und so fort. Also alles fein. Und dann hat er auf jeden Fall auch Potenzial, um so den Laufumfang, sag ich mal, pro Woche auf irgendwas zwischen eine halbe Stunde und allerhöchstens 1,5 Stunden zu vergrößern. So, wenn dann da ein Laufball rauskommt, der da am Wochenende geplant war für 1:15 und du machst daraus 1:30 oder der war geplant für 1 Stunde und du machst daraus 1,5 Stunden, dann ist das prima und dann kannst du das genauso machen. Mir ist wichtig, dass wenn so gerade die Laufumfänge ein bisschen größer sind und vor allen Dingen auch der ein oder andere längere Lauf ansteht von ungefähr 1,5 Stunden, dann Tipp an alle, achtet bitte unbedingt darauf, dass ihr euch entsprechend gut versorgt habt, wenn ihr in den Lauf geht, also passend Kohlenhydrate zugeführt habt, gleichzeitig für einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt gesorgt habt, ja, immer gut zu kontrollieren, zumindest mal auf den ersten Blick anhand der Farbe des Urins. Und genau, dann verpflegt euch im Zweifelsfall auch währenddessen, weil ich finde es immer unangenehm, wenn dann so nach 1:10 oder so es irgendwie zäh wird, weil man jetzt einfach gerade schon mal 80 Gramm Kohlenhydrate verbraten hat, vielleicht auch nicht super versorgt da reingegangen ist und das ist so ein ganz unnötiges Unwohlsein, sage ich jetzt mal, ganz grob gesprochen, welches man einfach nur deswegen hat, weil der Körper jetzt gerade ein Stück weit kohlenhydrattechnisch unterversorgt ist und das kann man ganz easy vermeiden, indem man gut versorgt reingeht, als aber auch irgendwie dafür sorgt, dass man vielleicht dann während eines 1,5-stündigen Laufs auch nochmal irgendwie, ja, ich sag jetzt mal 2-3 Gels irgendwie isst, muss aber jetzt auch nicht ein Gel sein, man kann auch ein Pulver vorher anmischen, man kann auch was auch immer was zu sich nehmen, ich sag's mal in anderen Worten, vielleicht 2 bis 3 Mal irgendwas zwischen 15 bis 20 Gramm Kohlenhydrate aufnimmt, in regelmäßigen Abständen, genau, und dann ist das ganz fein, dann macht das das Ganze deutlich, deutlich besser. Und sorgt halt nicht für die, ja, für die total einfache, zu vermeidende Ermüdung. Genau, die Sandra schreibt, nach Rot und Duisburg steht noch Barcelona an. Aufgrund der Terminverschiebung liegt Ingolstadt nun leider dazwischen. Ah ja, wenn ich Ingolstadt mache, fallen ja mit Tapern wieder ein paar lange Radeinheiten aus. Ingolstadt machen oder besser ausfallen lassen? Mein Bauch sagt mir, Ingolstadt besser ausfallen lassen und die langen Radeinheiten machen. Trainiere nach dem Qualifierplan. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung. Ah ja, okay, verstanden. Ingolstadt ist am 22. September. Jetzt, Sandra, musst du mir vielleicht nochmal kurz, weil das hat schon durchaus eine Auswirkung, sagen, welche Distanz du da gemacht hättest, also olympische oder Mitteldistanz bitte. Das liefere ich hier gleich nach. Die Sandra ist ja hier am Start im Chat. Ja, und dann verstehe ich den Punkt. Also jetzt geht es gar nicht um die langen Radeinheiten und Co., sondern ja, vielleicht auch so allgemein um den Trainingsrhythmus, den man da so hat, wenn man sich halt auf einer langen Distanz vorbereitet, wenn man relativ kontrolliert trainiert, wenn man irgendwie vielleicht auch die Verpflegung nochmal übt und so weiter und so fort. Alles keine unwichtigen Dinge. Gleichzeitig ist der Triathlon in Ingolstadt ein richtig, richtig schöner Triathlon. Also ich hätte es jetzt in etwa so gesagt, ohne jetzt deine Antwort gleich zu kennen, ah ja, Mitteldistanz ist es. Gut, dann brauche ich meine Antwort nicht sagen, dann wäre die anders ausgefallen. Was du machen kannst, ist die Mitteldistanz durchaus ja so als Trainingseinheit zu sehen. Also du musst dafür jetzt vielleicht nicht unendlich tapern, wenn das zum Beispiel auch am Ende von einer Erholungswoche oder sowas irgendwie liegt, das Rennen. Also wenn du dir das so legen könntest, ich habe jetzt den Septemberplan für die Qualifier nicht auswendig, aber also nicht den für den Ironman in Barcelona, wo ich jetzt mal davon ausgegangen bin, dass du den dann wahrscheinlich gerade verfolgst. Aber wenn das so am Ende von der Erholungswoche läge, dann würde ich das einfach vielleicht so ein bisschen aus dem Stand mitmachen. Du musst ja da nicht auf allerletzter Rille unterwegs sein. Und je nachdem, wie es dir geht, kannst du vielleicht nach dem Radfahren immer noch entscheiden, ob du hier noch laufen möchtest oder vorsichtshalber eher nicht. Und wenn du das Ganze durchaus lockerer, sag ich mal, läufst, dann kann das natürlich auch nochmal irgendwie eine große Auswirkung haben. Also ich will dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber dich bekräftigen quasi für beide Varianten. Also du kannst beides machen und du machst dann beides mal eine ganze Menge richtig. Wenn du dich dafür entscheidest, die Mitteldistanz zu machen, dann machst du sie so ein Stück weit in Anführungsstrichen aus dem Training raus. Und dann ist es ja am Ende des Tages auch einfach ein toller Trainingstag, ne? Den hättest du so im Qualifier-Plan vielleicht auch draufstehen gehabt. Und wenn ich jetzt nicht falsch bin, dann musst du mich mal gleich korrigieren, aber dann ist doch auch Barcelona, ist es nicht am 6.10. oder so? Also ist es nicht dann genau 2 Wochen nach der Mitteldistanz? Weil dann kannst du auch gerne hingehen und sagen, hey, ich trainiere da bis an die Mitteldistanz ran, dann mache ich die Mitteldistanz und dann mache ich aktive Erholung bis Barcelona, Aktivierung, also dann leite ich quasi mit der Mitteldistanz als letzten intensiven, voluminösen Trainingstag meine Taper-Phase quasi ein. Wäre auch eine Option. Finde ich auch richtig charmant. Genau. Super. Der Jörg schreibt, ich trainiere nach dem Allrounder-Plan. Im Mai mache ich den Kraichgau 51-50 und im September eine Mitteldistanz. Stark. Nach welchem Plan trainiere ich Mittel- oder Kurzdistanz? Kraichgau ist immer im Mai, ist klar. September, ja, das ist ganz egal. Also, ich sag mal, die Unterschiede zwischen im Allrounder, zwischen olympische Distanz und Mitteldistanz, die sind nicht allzu groß. Die werden ein kleines bisschen Unterschied machen im allgemeinen wöchentlichen Trainingsumfang. Und das ist aber überschaubar. Also ich sag mal so, wenn du dich gut fühlst, Jörg, mit dem Mitteldistanzplan, dann ist das total fein. Dann würde ich an deiner Stelle den Mitteldistanzplan nehmen. Genau. Und dann kannst du den verfolgen. Und du könntest auch den verfolgen, sag ich mal, bis Kraichgau als Spezialisierungsplan. Und dann auch wieder bis in den September als Spezialisierungsplan. Also auch das wäre möglich, ne? Du musst nicht den Septemberplan zwangsläufig nehmen und Kraichgau so einstreuen, sondern die liegen so weit auseinander. Da wirst du dazwischen mal 2-3 Wochen so was wie Recovery und Wiedereinstieg machen, ne? Also aktive Erholung und dann wieder einsteigen und dann nimmst du den nächsten Spezialisierungsplan. Also das ist auch absolut möglich, wenn du da zwischen den beiden Plänen ein bisschen hin und her springen willst. Für beide kann ich dir aber auch den Mitteldistanzplan empfehlen. Also auch für 51-50 im Kraichgau kommst du mit dem Mitteldistanzplan super an. Super. Der Sven schreibt, guten Abend Björn, ich konnte in Frankfurt meine erste Langdistanz finishen in 12 Stunden 14 Minuten. Hut ab. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Dank nochmal für den klasse Support und die Trainingspläne. Hat richtig Spaß gemacht die letzten 10 Monate. Ich habe mit dem Finisher-Plan trainiert. Zu meiner Frage. Ich bin jetzt noch für den Berlin-Marathon gemeldet und 2 Wochen danach, am 13. Oktober, steht mein erster Ultramarathon. Alle laufen Ultras. Stark. Mit 53 Kilometern und 800 Höhenmetern an. Ich habe jetzt nach deiner Empfehlung 2 Wochen den Wiedereinstiegsplan nach dem Ironman in Frankfurt hinter mir. Super. Seit gestern bin ich in den Berlin-Marathon-Plan eingestiegen. Super. Aufgrund des Hintergrundwissens mit dem Ultramarathon mit 800 Höhenmetern, sollte ich nun bereits mehr Bergläufe oder Treppenläufe aufgrund der Höhenmeter beim Ultra einbauen? Fragezeichen. Oder was empfiehlst du grundsätzlich nach dem Berlin-Marathon und vor dem Ultra noch? So, für alle, die das nicht exakt verfolgt haben, der Berlin-Marathon ist jetzt am Ende September und 2 Wochen später steht der Ultramarathon an. So, klare Empfehlung, auf jeden Fall vorher schon mal so 2-3 Läufe zu machen, jetzt hier im September, wo du mal richtig, richtig viele Höhenmeter machst. immer dran denken, nicht nur hoch, sondern auch runterlaufen. Ja, ganz wichtig bei den Ultramarathons. Ich erinnere mich an meinen ersten, den ich gelaufen bin, damals beim Zugspitztrail. Da die kleine Runde, ich weiß nicht, ich glaube 25 oder 26 Kilometer. Ich weiß nicht mehr, wie viele Höhenmeter, 1500 oder irgendwie sowas. Oder weniger? Egal. Auf jeden Fall hatte ich den im Blick bis Kilometer 17 und habe gedacht, gut, da geht's hoch, das wird anstrengend und so weiter. Und hatte die ganze Zeit diese 17-Kilometer-Marke im Kopf, weil ich wusste, danach quasi kann ich runterrollen lassen. Und das Ende vom Lied war, die letzten 8 Kilometer waren bedeutend viel schlimmer, als alle 17 berghoch hätten sein können. Das muss ich ganz klar sagen. Also die Knie haben geschrien und so weiter. Es war wirklich, wirklich unangenehm. Deswegen nicht nur hochlaufen, sondern auch runter. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das jetzt auch schon so 2-3 Mal zu machen. Und dann vielleicht noch ein Tipp, du hast ja dann 2 Wochen Zeit zwischen Berlin-Marathon und dem Trail und du willst nicht 2-3 Tage nach dem Berlin-Marathon anfangen, irgendwelche Höhenmeter im Training zu laufen, aber was du machen kannst, ist halt vielleicht so, ja, eher vielleicht 3-4 Tage später schon mal wieder anfangen, langsam spazieren zu gehen und dabei Höhenmeter zu haben. Also nur einfach für die Bewegung des, in Anführungsstrichen, Bergsteigens jetzt gerade. Ne? Ist natürlich kein Bergsteigen in der Hinsicht, aber auf jeden Fall berghochlaufen und so. Das kann aber auch einfach Treppenlaufen sein irgendwo. Ne? Also du kannst das auch quasi simulieren. Was ich sagen will ist, das muss nicht gejoggt sein, weil ja, die Erkenntnis wird ja auch sein, je nachdem, wo du den läufst und wie steil der ist und so, dass man einfach sehr, sehr viele Meter auch einfach geht. In der Hinsicht. Und das kannst du vorher auch schon üben. Das wird sicherlich nach dem Berlin-Marathon irgendwie einfacher machbar sein, als jetzt wieder, keine Ahnung, 10 Kilometer mit ordentlich Höhenmetern zu laufen. Von daher würde ich das genau, vielleicht einfach wieder einstreuen. Super. Stark. Sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch den Mike. Und eine Frage machen wir vorher hier vom Dennis noch. Die wollte ich noch vorziehen. Genau, Dennis hat ich versuche das mal gerade schnell wiederzugeben. Dennis hat im letzten Q&A gefragt, mit Kona-Qualifikation, also Weltmeisterschaftsqualifikation, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich darauf gesagt habe. Auf jeden Fall verweist Dennis darauf. Ich habe damals gesagt, dass ja auch die Auswahl der Qualifikationswettkämpfe durchaus ja, letztendlich mit reinspielt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich qualifizieren zu können. Das war so sinngemäß das, worum es ging. Ne? Also bei welchen Wettkämpfen könnte man sich eher an den Start stellen, wo vielleicht, keine Ahnung, die Bedingungen irgendwie einem mehr passen, wo vielleicht das Feld nicht ganz so dicht ist, also von der Leistungsdichte jetzt gerade und so weiter und so fort. Und jetzt fragt der Dennis, welche Rennen es denn da geben könnte. Das kann ich jetzt natürlich so nicht beantworten, weil ja, der Rennkalender ist dafür noch nicht irgendwie fertig genug, aber ich sag mal so, ist natürlich dann so Rennen, die irgendwo in der Mitte Europas stattfinden, ist es sicherlich nicht ganz trivial, ne? Also so den Ironman in Frankfurt, den kann man sich natürlich rannehmen, aber da wird die Dichte natürlich alleine deswegen groß sein, weil es ist easy dahin zu kommen, da werden eine Menge Leute am Start stehen, das Teilnehmerfeld ist groß und so weiter. Klar, die Quali-Plätze sind auch groß, aber das Niveau ist ja mittlerweile einfach riesig und jetzt weiß ich nicht, das Niveau von der August-Ausgabe, da ist das sicherlich ein bisschen weniger riesig, also einfach als Erklärung jetzt, ne? Wenn man sich da beispielsweise als Frau qualifizieren wollte in Frankfurt, da hat es ja immens viele Plätze gegeben, die nicht angenommen wurden, weil ja aber auch schon die WM 5 Wochen später in Nizza gewesen wäre, ne? Und das ist natürlich, und auch jetzt vielleicht Mitte August noch einen Trip zu planen nach Hawaii, ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen quasi, das ist dann nicht ganz leicht, was so die Kosten angeht. Ne? Wenn man das irgendwie alles selber buchen muss und da nicht Leute findet, bei denen man unterkommt und Co., dann ist das einfach teuer und deswegen gehen da die Plätze auch im August nicht mehr so gut weg. Jetzt will ich aber auch nicht sagen, man sollte pokern bis in den August oder sowas. Ich habe zum Beispiel damals Athleten gehabt, die haben den Ironman in Florida gemacht als Beispiel. Der ist immer so Anfang November, Ende Oktober ungefähr und das war immer ein ganz gutes Pflaster. Gleichzeitig aber auch, wenn man jetzt ein starker Radfahrer ist als Beispiel, würde ich, auch wenn es knüppelhart ist, vielleicht über den Ironman auf Lanzarote nachdenken zum Beispiel. Ne? Also das ist sicherlich ein deutlich selektiverer Radkurs als, weiß ich nicht, beim Ironman in Barcelona oder beim Ironman in Italien und so weiter. Und von daher, genau, keine pauschale Antwort an der Stelle, aber ich hoffe, ich habe so ein kleines bisschen erklären können, nach welchen Kriterien man das so entscheidet.
Genau, und vielleicht geht man ja auch hin und überlegt sich, sogar zwei Versuche im Jahr zu machen. Man kann ja was Frühes und was Spätes machen. Also man kann ja einen Ironman Lanzarote machen. Und wenn das nicht klappt, dann kann man vielleicht immer noch, weiß ich nicht, Italien nehmen als Beispiel und sich dann fürs darauffolgende Jahr qualifizieren. Im nächsten Jahr wird es sowieso besonders sein, weil ich meine, das ist die Frage, wie gefragt die Quali-Plätze sind für die WM in Nizza. Also Männer, Dennis hat die Frage gestellt, Männer ja nächstes Jahr, aller Voraussicht nach, müssen wir ja sagen, wieder in Nizza. Und ja, da ist es ja vielleicht nochmal etwas anders. Wobei ich immer gestehen muss, dass ich das einfach schlicht nicht verstehe, weil ich immer den Kurs in Nizza, ich sag mal so, mindestens genauso schön finde wie den auf Hawaii, wenn ich ehrlich bin. So, der Mike fragt, hallo Björn, ich mache viel Sprintdistanz. Beim anschließenden Lauf versuche ich auf 90% meiner maximalen Herzfrequenz zu kommen, um die höchste Geschwindigkeit zu haben. In meinen bisherigen Wettbewerben hatte ich aber immer bei den ersten beiden Laufkilometern Probleme, die 90% der maximalen Herzfrequenz zu erreichen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So dass die ersten Kilometer deutlich langsamer waren als die letzten 3 Kilometer. Hast du eine Idee, dass ich sofort mein maximales Tempo erreiche, ohne zu überziehen bzw. Seitenstiche zu bekommen? Trainiere nach den Champion-Plänen. Mike, das ist eine sehr gute Frage. Da könnte ich jetzt ein Referat drüber halten. Und ich fange mal mit abstrakten Sachen an. Ein durchaus sehr wichtiger Faktor könnte deine Sitzposition auf dem Rad sein. Ja? Je enger der Hüftwinkel, desto garantiert länger dauert das, bis der sinnvoll aufmacht, in Anführungsstrichen. Und das ist das, was er machen muss, wenn wir schnell laufen wollen. Ja, deswegen könnte zum Beispiel die Sitzposition ein Thema sein. Du könntest jetzt aber genauso gut, abstrakt 2, versuchen, einfach mal getimed Koffein zu benutzen als Beispiel, weil das natürlich ein Stück weit aufpushend wirkt und dass das vielleicht so wirkt, dass das dann eher auf Kilometer 1, 2 oder vielleicht auch schon zum Ende des Radfahrens wirkt. Und nicht erst bei Kilometer 5, 6, 7 oder so. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, man darf auch in Kauf nehmen, dass das ein kleines bisschen länger dauert. Ne? Auch da, man ist keine Maschine. Der Körper kommt da aus einer durchaus sehr anderen Körperposition, wenn er auf dem Rad gesessen hat und muss dann volle Leistung bringen beim Laufen, wo die Körperposition wieder sehr anders ist. Also von daher, siehe deinem Körper das vielleicht auch etwas nach, dass er da ein bisschen länger braucht. Aber ansonsten, wie gesagt, also sowas wie Koffein, Sitzposition und Co. Auch vielleicht das im Training mal zu üben, also das Koppeln, das vielleicht auch mehrfach hintereinander zu machen bei so Sprintdistanzvorbereitungen oder sowas. Wenn es wirklich so ambitioniert ist, wie du es beschrieben hast, ist das sicherlich auch eine Option. Also das kann man an der Stelle auch machen. Sascha schreibt, moin aus Hamburg, nach der Langdistanz Hamburg mit dem Qualifier-Plan war ich echt gut durch und habe nach den 4 Wochen Wiedereinstieg und Recovery-Plan mich einigermaßen noch fit bekommen für 2 olympische Distanzen in Hamburg bei dem ITU und in Stur im Juli, wie auch 2 Sprintdistanzen Ende August bzw. am 1. September. Ich habe mich jetzt in die Offseason begeben und überlege, wenn ich nächstes Jahr eher in der Liga starte und zwischendurch eine schnelle Mitteldistanz starten möchte und den Flow und die hoffentlich schnellere Geschwindigkeit 2025 mit auf die Langdistanz 26 mitnehmen möchte, welchen Trainingsplan sollte ich dann ab Oktober wählen? Antwort: Champion. Ganz einfach. Also ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen, der Sascha fragt noch, Champion oder doch lieber Qualifier? Nee, nimm mal den Champion-Plan. Also, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du jetzt vielleicht auch, also zwischen Champion und Qualifier wird auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied sein beim Trainingsvolumen. Ja, der Qualifier hat auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr. Wenn du jetzt also nicht sagst, ich habe hier ganz viel Zeit und will ganz viel trainieren, dann kann der Qualifier natürlich auch super klappen. Der wird dich auch toll entwickeln und auch für eine Sprintdistanz am Ende sogar noch. Aber der Champion hat natürlich 2 elementare Unterschiede. Erstens, die Intensität ist definitiv höher, ja, also der bewegt sich häufiger im, ich sage jetzt mal sehr salopp, aber im roten Bereich im Training. Zweitens, der hat sehr viel Schwimmanteil. Ich meine, der Qualifier jetzt auch nicht unbedingt wenig, aber im Verhältnis zur Gesamttrainingszeit, ja, ist das Schwimmen beim Champion auf jeden Fall größer als beim Qualifier. Und das ist natürlich nochmal irgendwas, was, wenn wir hier über Geschwindigkeiten in den einzelnen Disziplinen sprechen, dann dürfen wir das Schwimmen nicht immer vergessen, sondern dann müssen wir das natürlich auch mit einbeziehen. Und das ist dann natürlich schon auch durchaus sehr wichtig. Genau, deswegen klare Empfehlung, Sascha, mach mal den Champion-Plan. Und wenn du dann für die Langdistanz 2026 dich vorbereiten willst, dann kannst du immer noch total getrost auf den Qualifier-Plan umsteigen. Und wenn du jetzt schon in der Off-Season bist, das vielleicht auch gleichzeitig zum Abschluss des heutigen Q&As, der, ja, ich sage jetzt mal, offizielle Saisonstart von Power & Pace ist am 29. September, also, nee, am 30. September, Entschuldigung, also gestern in 4 Wochen. Klar ist aber natürlich auch, für alle die, die auf Hawaii starten, den Ultra Trails laufen, den Frankfurt-Marathon sogar noch machen oder sogar in Taupo starten zur 73 WM. Wir haben ja alles dabei in der Power & Pace Community. Ihr könnt natürlich auch jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt logischerweise in das Training einsteigen. Das verschiebe ich auf das neue Jahr in Anführungsstrichen, beziehungsweise die neue Saison. Die geht dann los am 29. Also das nächste Live-Q&A kümmert sich dann um alles, was mit der neuen Saison 2025 zu tun hat. Solltet ihr noch grundlegende Fragen haben, vielleicht jetzt so verbleibend für die Saison 2024, schreibt eine Mail an coach@powerandpace.de. Und genau, ansonsten sehen wir, hören wir uns gegebenenfalls schon wieder am, heute in einer Woche, Donnerstag in einer Woche. Da ist nämlich eine kleine Kickoff-Veranstaltung und für alle die, die jetzt quasi, wie gesagt, schon in den Startlöchern stehen für die neue Saison, auch für alle die, die dann neu sein werden. Wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge gerade hier auch auf diesem Kanal in den nächsten Tagen und Wochen spielen, um euch bestmöglich mit allen Infos abzuholen, um euch zu erklären, wie ihr in die neue Saison startet, was das mit dem neuen Modus der Trainingspläne auf sich hat, wenn ihr ganz neu seid, auch wie ihr überhaupt an einen Trainingsplan kommt und so weiter und so fort. Dafür vielleicht einfach diesem Kanal folgen und dann seid ihr immer up to date. Ich drücke euch herzlich die Daumen für alles, was ihr vorhabt, ob das eine entspannte Erholung ist, eine WM-Teilnahme, einen Marathon, einen Halbmarathon, einen Zehner, einen Ultra-Trail und so weiter. Habt ganz viel Spaß vor allen Dingen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.